Sehr verehrte Damen und Herren, wir hatten ja gestern den ersten Unterteil, den großen Teil über die Dreieinigkeit innerhalb des großen Themas Zeugen Jehovas. Die Dreieinigkeit, ja oder nein, ist Gott ein dreieiniger Gott oder ist nur Jehova Gott und Jesus nur ein Engelwesen und der Heilige Geist nur eine Kraft? Ich hatte gestern ja ausführlich dargestellt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er spricht, er denkt, er kann betrübt werden, gelästert werden. Er ist der Tröster, der den Herrn Jesus vertritt, nachdem er zum Vater aufgestiegen ist. Johannes 16, viele weitere Stellen machen ganz klar die personale Eigenschaft des Heiligen Geistes. Gott als Person. Und Jesus Christus, das möchte ich nochmal hier an die Leinwand verwerfen. Hier diese Übersicht, Jesus ist Gott. Sie können es lesen, ich möchte es nochmal alles sagen. Kann man sehen. Ich habe gestern also anhand dieser Stellen und auch vieler anderen aufgezeigt, Jehova ist Gott. Die Zeugen Jehovas sagen ja Jehova, obwohl es umstritten ist, wie das Tetragramm JHWH vokalisiert wird. Jahwe sagen auch viele. Jedenfalls, ich sage jetzt mal Jehova. Jehova ist Gott und Jesus ist Gott. Jehova ist Herr in Herrlichkeit und Jesus ist Herr in Herrlichkeit. Erster und letzter Retter, König, Richter, Erlöser, Schöpfer. Vor allem Jesus vergibt Sünden, er weckt Tode auf, Dinge, die nur Gott kann. Also ganz klar, Jesus ist Gott. Ganz kurze Zusammenfassung nochmal heute Morgen. Sie können es nochmal kurz anschauen. Es ist auch alles enthalten, wie auch schon gestern erwähnt, in diesem Buch Zeugen Jehovas, Geschichte, Lehre, Beurteilung. Nun mache ich es wieder aus. Die meisten kennen es ja schon. Und wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, Erlösung oder Selbsterlösung. Und das hängt ja eng mit der Gottesfrage zusammen, denn wie ich schon gestern angedeutet habe, nur wenn Jesus Gott ist, kann er eine vollkommene Erlösung schaffen und ist diese Erlösung uns ermöglicht. Nun müssen wir uns zunächst einmal kurz mit dem Menschenverständnis beschäftigen. Denn bei der Erlösung geht es ja nicht nur um Gott, sondern eben auch um den Menschen, der erlöst werden muss. Wer ist der Mensch praktisch nach Vorstellung der Zeugen Jehovas? Der ursprüngliche Mensch, Adam, gilt ihnen als vollkommene Schöpfung Jehovas, Adam. Und diese Vollkommenheit, so das Ziel, diese muss wiederhergestellt werden. Man bezeichnet diese Anschauung als Restitutionalismus, das heißt die Lehre von der Wiederherstellung eines guten oder vollkommenen Urzustandes. Man kann sagen des paradiesischen Urzustandes, der wiederhergestellt werden soll. Restitution, Wiedereinsetzung, Wiederherstellung. Ich werde jetzt viel zitieren heute aus einer Schrift der Wachturmgesellschaft, die sicherlich die gründlichste, man kann auch sagen die wissenschaftlichste ist. Wir wollen sie ja auf dem höchsten Niveau ins Gespräch nehmen, nicht auf dem tiefsten. Und das ist die Lexikonreihe, die heißt Hilfe zum Verständnis der Bibel. Interessanterweise hatte daran die Hauptarbeit Raymond Frenz, der Neffe des langjährigen Präsidenten und Vordenkers der Wachturmgesellschaft Frederick William Frenz. Und ich habe gestern schon erwähnt, dass gerade dieser Raymond Frenz dann später durch das Lesen der Bibel herauskam aus der Wachturmgesellschaft und zu einem biblischen oder biblischeren Glauben, sage ich mal, gefunden hat. Wie weit er dann wirklich Christ wurde, ist mir nicht ganz bekannt. Jedenfalls hat er sich aber dann gelöst aus diesen Bezügen und hat dann ein Buch geschrieben, Der Gewissenskonflikt, der praktisch die Sache sehr kritisch beurteilt. An diesem Lexikon hat er also maßgeblich mitgearbeitet, aber das war noch in der Wachturmzeit. Deshalb zitiere ich daraus jetzt auch die Wachturmlehre. Und da gibt es den Artikel Vollkommenheit in diesem Buch Hilfe zum Verständnis der Bibel. Abgekürzt bezeichne ich es jetzt als Bibellexikon der Wachturmgesellschaft. Und darin wird ausgeführt, dass nur Jehova vollkommen ist, absolut vollkommen ist. Aber von der absoluten Vollkommenheit Jehovas wird die relative Vollkommenheit des Menschen unterschieden. Also Jehova absolut vollkommen, der Mensch relativ vollkommen, auf einer untergeordneten Ebene vollkommen. Es heißt auf Seite 1530, es sei daran erinnert, dass die Vollkommenheit des Menschen relativ ist und sich auf den menschlichen Bereich beschränkt. Adam war zwar vollkommen erschaffen worden, doch durfte er nicht über die von seinem Schöpfer festgesetzten Grenzen hinausgehen. also Vollkommenheit innerhalb des geschöpflichen Bereichs. Jehova ist ja Gott, wie Sie sagen, und innerhalb der Geschöpfe ist also Adam der vollkommenste Mensch gewesen ursprünglich. Und Jesus auch der vollkommenste Mensch, aber auf der Seite der Geschöpfe, nicht Gott. Das kommt dann alles noch ausführlicher. Auch Jesus also wurde als vollkommener, heiliger, sündenloser Mensch geboren, wie im Lexikon geschrieben wird. Ich zitiere Seite 1531. Seine körperliche Vollkommenheit war natürlich nicht grenzenlos, sondern auf den menschlichen Bereich beschränkt. Er erfuhr, dass man als Mensch Grenzen hat. Er wurde müde, durstig, hungrig und war sterblich. Außerdem musste er nach dem Tod als vollkommenes Opfer und seine Auferstehung unsterbliches Leben als Geistgeschöpf im Himmel erhalten. Nun, soweit das Zitat. Restitution bedeutet also die Rückkehr des Menschen zur Vollkommenheit auf Erden, im irdischen tausendjährigen Reich dann auch als ewig wiederhergestellte, paradiesisch erneuerte Erde verstanden. Und so zitiere ich auf Seite 1532 dieses Lexikons, Wachturmgesellschaft. Zitat, gemäß dem Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde, wird dieser Planet mit Sicherheit die volle Wirkungskraft der Ausführung der Vorsätze Gottes erleben. Dies schließt die Vollkommenheit der irdischen Verhältnisse und der menschlichen Geschöpfe ein. Dies bedeutet eine Rückkehr zu dem vollkommenen Zustand, dessen sich der Mensch zu Beginn der Menschheitsgeschichte in Eden erfreute. Die Vollkommenheit des Menschen wird relativ, das heißt auf den menschlichen Bereich, beschränkt sein. Doch wird sie sicherlich denen, die sie erhalten, die Fähigkeit verleihen, sich des irdischen Lebens in vollstem Maß zu erfreuen. Zitat Ende. Es wird also, wie viele wissen, ein irdisches Paradies erwartet für die Masse der Wachturmanhänger, was dann auch mit solchen Bildern illustriert wird. Nicht? Da hinten, vielleicht schon gesehen, können Sie ja mal durchgeben. Diese Rückseite, das ist die typische Paradiesvorstellung in diesen süßen Bildchen. Geben Sie was dann bitte zurück. Oder auch hier, da fehlen jetzt die wilden Tiere, aber es ist einfach so ein typisches Bild. Auch auf den Zeichnungen wird Jesus immer sehr menschlich dargestellt, auch nicht wie sonst auf Gemälden mit längeren, sondern mit kurzen Haaren, das ist etwas ungewohnt sonst von den Ikonen und anderen Jesusbildern. Aber sowieso fraglich, ob man sich überhaupt Bilder machen soll, das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Jedenfalls wird für die Anhänger der Wachturmgesellschaft ein irdisches Paradies erwartet. Der Himmel bleibt, wie wir heute Abend betrachten werden, verschlossen für die allermeisten Zeugen Jehovas. Er ist nur offen für wie viele? 144.000, diese Jonadab, nicht die Jonadab, die Leitungsklasse dann. Nun, das Loskaufopfer Christi, so wird die Erlösung am Marterpfahl, nicht am Kreuz, am Pfahl genannt, das Loskaufopfer Christi soll dem Menschen die vollkommene Ausgangsposition Adams wieder schenken, um es ihm zu ermöglichen, sich in der Bewährungszeit des irdischen Paradieses selber zu läutern und zu erlösen. Also es bildet die Basis, damit man dann selber anpacken kann in seiner Erlösung. Die Frage ja heute Morgen, Erlösung oder Selbsterlösung? Oder auch Erlösung und Selbsterlösung, nicht? Wir kommen noch zurück, was ist es eigentlich hier für ein Verständnis? Im Lexikon heißt es auf Seite 952, das Lösegeld, also das Opfer Christi, ist der einzige Weg, auf dem die Verbindung des Menschen zu Gott und seine körperliche Vollkommenheit völlig wiederhergestellt werden können. Wer erhält nun also, so sage ich weiter, die Unsterblichkeit und damit die Möglichkeit zur Selbstvervollkommnung auf der Grundlage des Lösegeldes, wer erhält diese Möglichkeit? Nur diejenigen, die zu Jehova gehören. Alle anderen Menschen, auch böse Engel und Dämonen, also Dämonen, werden vernichtet, annihiliert, Nichtung. Das ist, ich komme am Schluss darauf zurück, auf diese Lehre von der Vernichtung. Bedeutet ewige Verdammnis, ewiges Vernichtetsein oder ewige Qual? Das ist eine wichtige Frage, die wir heute Morgen auch noch betrachten müssen. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist, mache ich mal das Fenster hinten zu. Geht es? Übrigens, diese Lehre von der Selbstvervollkommnung des Menschen begegnet nicht nur bei den Zeugen Jehovas, danke, sondern in ähnlicher Weise auch in anderen Systemen, gerade esoterisch-okkulten Systemen, wie etwa der Anthroposophie, habe ich ja vor einigen Monaten dargestellt, Kassetten darüber gibt es also auch. Und auch bei den Mormonen, wo ja auch gesagt wird, was die Götter jetzt sind, das werden wir einmal sein. Was wir jetzt sind, das waren die Götter einstmals. Da wird dann von Göttern natürlich geredet und von Gott in verschiedenen Stufen. Das ganze Universum strebt seiner Vergeistigung und Vergöttlichung zu. Es ist schon ein Unterschied, aber auch hier Selbstvervollkommnung auf Grundlage eines Lösegeldopfers oder Loskaufopfers. Das wollte ich nur nebenbei erwähnen. Sie merken, manche Parallelen in diesen ganzen Systemen doch von der unsichtbaren Welt her gesteuert. Nun, warum kann man also von dieser relativen Vollkommenheit und relativen Erlösung überhaupt sprechen? Nur deshalb, weil man die Sünde auch relativiert. Die Sünde wird nicht in ihrer ganzen Radikalität, in ihrer ganzen Bosheit und Verderblichkeit erkannt. Es wird davon geredet, dass die Folgen der Sünde Tod, Krankheit, Schmerz und Altern sind. Es wird auch gesagt, dass Sünde Gesetzlosigkeit ist und dass nur ein sündloser Mensch wie Jesus Christus dieses Gesetz Jehovas vollkommen halten konnte. Lexikon, Seite 1424. Diese Aussagen klingen auf den ersten Blick biblisch und rechtgläubig, aber es verbirgt sich eben ein wesentlicher Unterschied. Die Sünde wird eben nicht in ihrer ganzen Radikalität und Tiefe gesehen. Und so findet man Formulierungen bei der Wachturmgesellschaft, wo die Sünde bezeichnet wird als Disharmonie, die das Verhältnis zwischen Gott und der Schöpfung und dem Menschen beeinträchtigt, also nur beeinträchtigt, nicht zerstört hat, und die den Menschen schädigte. Die Bibel dagegen, sie sagt eben nicht nur, dass eine Disharmonie eingetreten ist und eine Beeinträchtigung, eine Schädigung des Wesens des Menschen und der Schöpfung, sondern die Bibel spricht davon, dass durch die Sünde unser Verhältnis zu Gott völlig zerstört ist. Völlig. Dass wir ganz und gar Verlorene sind. Dass wir tot sind in unseren Sünden. Lesen Sie mal die Paulusbriefe darauf hin. Und dass nichts Gutes im Menschenherzen wohnt von Natur aus. Nur der Heilige Geist durch Gottes Gnade, Jesus Christus, durch seine Erlösungsopfer, können wir überhaupt so verwandelt werden, dass wir dem Bilde Jesu ähnlicher werden. Nie vollkommen, aber eine Verwandlung eintreten kann. Hallo? Ein weitgereister Gast ist noch gekommen. Herzlich willkommen. Schön. Wir sprechen heute Morgen also über das Thema Erlösung oder Selbsterlösung im Blick auf die Zeugen Jehovas hauptsächlich. Wir sind also nach biblischer Sicht ganz und gar Verlorene, können aus eigener Kraft nicht zu unserer Erlösung beitragen, sondern alles geschieht aus Gnade. Und ich werde es auch noch ausführlicher darstellen. Ich vergleiche zum Beispiel Jesaja 59, Vers 2, Römer 3, das ganze Kapitel Römer 3, Römer 7 und viele andere Stellen. Ich weiß, dass in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse. Und vor allem Römer 3, es ist keiner, der Gutes tue, nicht einer. Und ihr seid tot in euren Übertretungen. So immer wieder, gerade im Neuen Testament auch nachzulesen. Und nur deshalb, weil von den Zeugen Jehovas, wie auch von manchen anderen Gruppierungen und Sekten, die Sünde nicht in ihrer ganzen Tiefe gesehen wird, nur deshalb kann behauptet werden, dass ein sündloser Mensch oder Engel wie Jesus Christus in ihren Augen ausreicht, um das Gesetz vollkommen zu halten und die Gerechtigkeit wiederherzustellen, die es dem Menschen ermöglichen soll, sich dann durch die eigenen Taten zu bewähren. Also ein bloßer Mensch würde ausreichen. Die biblische Lehre dagegen, wie ich gestern schon dargestellt habe, bei der Frage der Dreieinigkeit, besagt, dass allein Gott, der Mensch, wird die Erlösung bewerkstelligen kann. Allein Gott kann den Menschen erlösen, weil allein er allmächtig ist. Und allein Gott als Mensch kann und möchte den Menschen erlösen, weil er nur so mitleiden konnte mit unserer Schwachheit. Auf die Erde kam, anfechtbar wurde, aber nie der Sünde nachgegeben hat. Er wurde als einzig Vollkommener zum Vater erhöht, weil er als der Sohn Gottes die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Er wurde gleich wie wir, doch ohne Sünde, heißt es im Hebräerbrief. Und warum muss Gott uns erlösen und will Gott uns erlösen? Warum kann es nicht ein Mensch oder Engelwesen tun? Weil die Sünde so übergroß ist, dass es nur der übergroße, allmächtige Gott tun kann. Die Sünde des Menschen ist übergroß, übersteigt die Fähigkeiten aller Engel und Menschenwesen und Geschöpfe eben. So heißt es, ich darf mal aus einer Bekenntnisschrift zitieren, sehr zutreffend in der Konkordienformel der evangelisch-lutherischen Kirche aus dem Jahre 1580 folgendermaßen. Ich zitiere aus den Bekenntnisschriften. Und erstlich ist zwar, dass Christen für Sünde halten und erkennen sollen, nicht allein die wirkliche Übertretung der Gebote Gottes, sondern dass auch die greuliche, schreckliche Erbseuche, durch welche die ganze Natur verderbt, vor allen Dingen wahrhaft für Sünde soll gehalten und erkannt werden. Ja, für die Hauptsünde, welche ein Wurzel- und Brunnquell ist aller wirklichen Sünde und wird von Luther eine Natur- oder Personsünde genannt. Um damit anzuzeigen, da gleich der Mensch nichts Böses gedächte, redet oder wirkt, welches doch nach dem Fall unserer ersten Eltern in diesem Leben menschlicher Natur unmöglich, dass gleichwohl seine Natur und Person sündig, das ist durch die Erbsünde als mit einem geistlichen Aussatz durch und durch, ganz und gar für Gott vergiftet und verderbt sei. Um welcher Verderbung willen und von wegen des Falls des ersten Menschen die Natur oder Person von Gottes Gesetz beklagt und verdammt wird, also dass wir von Natur Kinder des Zorns, des Todes und der Verdammnis sind, wo wir nicht durch das Verdienst Christi davon erlöst werden. Also es soll gesagt werden, ganz und gar verderbt, allein aus Gnaden erlöst. Die Erkenntnis gerade der Reformatoren anknüpfend an die Bibel. Die Sünde wird also nicht in ihrer Radikalität, in ihrem Ernst, in ihrer Tiefe erkannt. Und damit wird die Erlösung auch relativiert. Und deshalb reicht nun für die Zeugen Jehovas ein Geschöpf aus, um eine Erlösung zu schaffen innerhalb einer gewissen relativen Vollkommenheit. Ein gegensätzlicher Begriff im Grunde. Und das ist nun Christus, der Erzengel Michael. Christus sei also lediglich der menschgewordene Erzengel Michael. Er habe drei Stufen durchlaufen nach seiner Erschaffung durch Jehova. Die erste Stufe, er wurde erschaffen von Jehova lange vor allen anderen Wesen, auch vor Luzifer, dem gefallenen Führer der dann dämonischen Geister oder Engel. Er wurde geschaffen als oberster Cherub, als Erzengel oder Logos von Jehova. Dann die zweite Stufe. Zu Beginn unserer Zeitrechnung verließ er den Bereich der Geistgeschöpfe und wurde ein vollkommener Mensch, Jesus Christus, um in Gestalt der Hingabe seines vollkommenen menschlichen Lebens oder Leibes das Lösegeld für die Übertretung Adams zu bezahlen. Also er sollte genau die Übertretung Adams ausgleichen, nicht mehr und nicht weniger. Dann die dritte Stufe. Nach seinem Tod als Mensch am Marterpfahl, so wird auch das formuliert, das ist kein Witz, am Marterpfahl, wurde er von Jehova wieder als Geistgeschöpf in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Nun aber auf einer höheren Stufe als zuvor, auf einer sogenannten göttlichen Stufe, aber ohne Gott zu sein. Göttlich ist hier im Sinne eines höheren Engelwesens gemeint. Nicht gleichmächtig wie der allmächtige Gott. Und er hat dann mit Hilfe Jehovas die Leiber des auferstandenen Jesus materialisiert. Auch ein Begriff, den wir aus dem Spiritismus kennen. Ich habe gestern schon die Zusammenhänge angedeutet. Aber das ist zwar ein großes Geheimnis, aber wir müssen ja auch bei den Begriffen aufpassen. Materialisierung ist sicherlich die falsche Bezeichnung. Es ist der geistliche Leib, den der auferstandene Herr hatte. Kein materialisierter Leib, wie es in diesen esoterischen Systemen immer wieder beschrieben wird. Aber ich möchte einmal zitieren, damit Sie es mit eigenen Ohren hören, aus dem Bibellexikon der Wachturmgesellschaft, Hilfen zum Verständnis der Bibel. Ein ausführlicheres Zitat nun. Hören Sie es einfach mal an, diese Sprache, wie dann hier auch Jesus beschrieben wird. Ehe Jesus auf der Erde geboren wurde, erschienen auf unserem Planeten Engel in Menschengestalt. Wahrscheinlich nahmen sie für die Gelegenheit passende Körper an, und wenn ihr Auftrag erledigt war, entmaterialisierten sie sich wieder. Sie blieben also Geistgeschöpfe und gebrauchten lediglich für eine gewisse Zeit einen physischen Leib. Als aber der Sohn Gottes auf die Erde kam und er der Mensch Jesus wurde, verhielt es sich anders. Ich muss sagen, Sohn Gottes meint hier also diesen Engel Michael. Die Begriffe werden sonst sehr schnell verwechselt. Ich fahre fort mit dem Zitat. Sind die Schätzungen heutiger Wissenschaftler bezüglich des Alters des physischen Universums auch nur annähernd korrekt, dann begann das Dasein Jesu als Geistgeschöpf Tausende von Millionen Jahren vor der Erschaffung des ersten Menschen. Der Vater gebrauchte diesen erstgeborenen Geistsohn, um alles andere zu erschaffen. Alles andere, weil er auch ein Geschöpf sei. Dazu gehören auch die Millionen anderer Geistsöhne der himmlischen Familie Jehovas. Von der Zeit seiner Geburt an war Jesus der Sohn Gottes, so wie der vollkommene Adam der Sohn Gottes war. Sie merken, es ist alles auf eine Ebene hier gezogen. Weiter. Durch ihn offenbarte er, Jehova, die Bedeutung des heiligen Geheimnisses, gab auf die von Gottes Widersacher aufgeworfene Streitfrage eine Antwort und beschaffte durch das Loskaufsopfer das Mittel, durch das gehorsame Menschen von der Sünde und vom Tod befreit werden konnten. Nur das Mittel dazu. Nicht vollkommen. Ich füge immer ein bisschen ein. Weiter mein Kommentar, damit Sie gleich schon merken, wo die Punkte liegen. Also er besorgte nur das Mittel. Weiter, er entäußerte sich der himmlischen Herrlichkeit und der geistigen Natur und nahm Sklavengestalt an. Sein Leben wurde umgewandelt und er wurde von der Stufe eines Geistgeschöpfes auf die Stufe eines Menschen aus Fleisch und Blut herabgesetzt. Jesus konnte als der erstgeborene Sohn, der erste unter den Geschöpfen Gottes, die überzeugendste Antwort auf die Behauptung Satans geben und bezüglich der wichtigen Streitfrage über die Rechtmäßigkeit der universellen Souveränität Jehovas zugunsten seines Vaters das beste Zeugnis ablegen. Als Jehova seinen einzig gezeugten Sohn auswählte, ist interessant, dass ja einzig gezeugt geschrieben wird, aber einzig geschaffen gemeint ist, gestern den Unterschied ja schon ausgeführt, also hier steht, ganz widersprüchlich, als Jehova seinen einzig gezeugten Sohn auswählte, legte er ihm natürlich die Hände nicht voreilig auf. Denn dadurch wäre er Gefahr gelaufen, an den Sünden, die er eventuell hätte begehen können, teilzuhaben. Jesus war kein Neubekehrter, der vielleicht stolz geworden und im Urteil verfallen wäre, das über den Teufel gefällt ist. Da durch den Sohn alles ins Dasein kam, war er ein Gott, der einzig gezeugte Gott, Johannes 1,18, und nahm daher unter allen anderen Geistsöhnen Gottes eine Vorrang- und Ehrenstellung ein. Dennoch wurde er nicht hochmütig. Es sei noch bemerkt, dass der Geistsohn, der zum Satan wurde, Gott nicht treu war, und so beging er die Sünde der Rebellion. Seine Liebe hielt einer Prüfung nicht stand. Zitat Ende. Sie merken, Jesus als der Sohn Gottes in Ewigkeit wird auf eine Stufe gestellt mit Luzifer, Satan, der abgefallen ist. Sei genau sein Geschöpf, nur sei er treu geblieben, Satan sei abgefallen. Ich habe gestern betont, Jesus gehört ganz auf die Seite Gottes und alle Engel, Dämonen, Menschen und alle Geschöpfe gehören eben auf die Seite der Geschöpfe. Das ist ein Unterschied. Hier also Gott in der dreieinigen Wesenseinheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist und da Engelwesen, Geistwesen, Dämonen, Menschen und die Schöpfung eben. Es wird hier also ein Dualismus konstruiert, ein zweigeteiltes Weltbild, ein Dualismus zwischen Michael und Luzifer, zwischen Jesus und Luzifer, zwischen Michael, Jesus und Adam und so weiter, aber immer so auf der gleichen Ebene. Deshalb praktisch parallel und einfach nur ein Ausgleich geschehen, wie auf einer Waage. Es wird dabei außer Acht gelassen, dass Jesus eben nicht auf gleicher Ebene wie Engel oder Menschen steht, sondern ganz auf die Seite Gottes gehört. Wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Er hat sich, wie ich gestern anhand von Philipper 2 schon gezeigt habe, dem entscheidenden Kapitel, um die Selbstentäußerung Gottes in Christus zu verstehen, oder Jesu Christi. Ja, Christus, der Gott gleich war, gab praktisch seine Göttlichkeit insofern auf, dass er Fleisch wurde, um uns zu erlösen, aber er blieb dennoch Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Geheimnis des Glaubens. Er hat sich nicht seines Engelseins entäußert, sondern seiner göttlichen Gestalt, ohne dabei seine göttliche Wesensart zu verlieren. Nun, wie kommen überhaupt die Zeugen Jehovas darauf, dass Jesus Christus identisch sei mit dem Erzengel Michael? Vier Bibelstellen, ich bitte euch aufzuschlagen, dass wir die mal kurz betrachten, werden da herangezogen. Wenn jemand mal lesen kann, Daniel 12, Vers 1, schlagen Sie bitte auf, wer eine Bibel hat. Wer liest Daniel 12, Vers 1? Hier, vielleicht der Bruder in dem Rollo. Ja. Dann 1. Thessalonicher 4, Vers 16, können Sie Johannes vielleicht lesen. Judas 9, wer hat noch eine Bibel da? Ja, sonst Hat keiner? Dann lese ich Judas 9 und Offenbarung 12, Vers 7, 14. Also erstmal Daniel 12, Vers 1, haben Sie es gefunden?
Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit wie große Trübsal sein, wie sie bis hin zu jeder Zeit, aber zu jeder Zeit wird dein Volk erneuert werden.
Ja, danke. Und dann 1. Thessalonicher 4, Vers 16.
Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.
Ja, das ist also mit der Stimme des Erzengels die Rede bei der Auferstehung. Und dann lese ich mal Judas 9. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und dann lese ich auch noch Offenbarung 12, 7 bis 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drachen und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine Stimme im Himmel reden, sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also in Vers 7 sehen wir hier einen Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Nun frage ich Sie, geht aus irgendeiner dieser Stellen hervor, dass Jesus Christus identisch sei mit dem Erzengel Michael? Nirgends. Es ist nur so, dass eben der Erzengel Michael natürlich eine große Stellung innehat innerhalb der Engel. Aber mehr erfahren wir auch nicht. Er ist praktisch ein Heerführer Gottes im Auftrag des dreieinigen Gottes, auch Jesu Christi eben damit. Und Michael heißt zwar, wer ist wie Gott, aber nicht der wie Gott ist, wie Russell, der Begründer der Bibelforscher, fälschlich übersetzte. Also die Frage, wer ist wie Gott? Michael auf Hebräisch. Eine bevorzugte Stellung, aber er ist nicht Gott gleich. Er gehört auf die Seite der Geschöpfe und nicht des Schöpfers und des Erlösers Jesus Christus. Also Michael handelt in der Vollmacht und im Auftrag Christi, aber nicht als Christus. Seine Stimme erschallt zwar zusammen mit der Posaune Gottes bei der Wiederkunft Jesu, aber sie ertönt nur zum Gericht über die Welt. Und bei der Auferweckung der Toten ist es allein die Stimme Christi, die die Toten ins Leben ruft. Johannes 5, Vers 25 und 28 folgen da zum Beispiel. Also das ist eine Spekulation, wie auch sonst man mit der Rösselsprungmethode arbeitet. Es werden Stellen aus weit entfernten Kontexten herausgerissen und miteinander kombiniert, um Lehren zu prägen. Ich werde heute Abend bei der Frage auch noch nach der missionarischen Begegnung nochmal auf diese Dinge eingehen, noch einen Überblick auch geben über die ganze Lehre. Und nun das Loskaufopfer. Es ist praktisch nichts anderes als eine Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man es mal so nennen will. Keine vollkommene Erlösung am Pfahl, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. So kann man auch das Erlösungsverständnis bei den Zeugen Jehovas umschreiben. Jesus gilt als der zweite Adam. Hier knüpft man durchaus an Römer 5 an, wo vom ersten Adam die Rede ist und von Christus als dem zweiten Adam. Der erste Adam war ein vollkommener Mensch im Sinne der schon beschriebenen relativen Vollkommenheit, aber er hatte diese Vollkommenheit verloren infolge der Einflüsterungen Luzifers, denen er nachgab. Christus nun trat als der zweite Adam auf, der den Einflüsterungen Luzifers nicht erlag. Er gab seinen Leib und sein vollkommenes menschliches Leben als Lösegeld oder Loskaufopfer an Jehova hin, wird gesagt, um die Sünde Adams zu sühnen, die sich durch die Vererbung über das gesamte Menschengeschlecht ausgebreitet hatte. Jesus gilt also als der vollkommene zweite Adam, der sündlos blieb und nun erhalten, wie schon erwähnt, infolge seines Loskaufopfers alle Menschen die Möglichkeit, ebenfalls zur Vollkommenheit aufzusteigen. Aber das Loskaufopfer Christi reicht hierzu nicht aus, wird ausdrücklich gesagt. Es hat nur die Übertretung Adams ausgeglichen. Die eigenen Fehler und Sünden muss der Mensch selber durch seine Leistungen ausgleichen, wenn auch unter Inanspruchnahme dieses Loskaufopfers. Übrigens auch wieder eine Parallele zur Anthroposophie, wo ja auch der Christus einen Impuls gibt beim Mysterium von Golgatha, das Blut tropft in die Erde, ermöglicht die Vergeistigung des Kosmos, aber der Mensch muss dann selber sein Karma, seine praktisch durch gute Taten verbessern, um sich besser zu verkörpern. Das wird jetzt so hier nicht gelehrt, aber Sie merken, es wird etwas grundgelegt, aber da muss man selber darauf weiterbauen. Auch in anderen Systemen, bei Mormonen und wo auch immer finden Sie dieses. Und welche sind jetzt die Werke, die der Mensch hinzufügen muss? Es ist zum Beispiel die Verkündigung des Königreichs Jehovas. Ein ungeheurer Leistungsdruck. Eine Lebensführung in Übereinstimmung mit Jehovas Anordnungen und die Unterwerfung unter die theokratische Gesellschaft mit Sitz in New York im Bethel-Zentrum. Wer diese Werke zu Lebzeiten nicht vollbracht und das Loskaufopfer Christi nicht angenommen hat, bekommt nach seiner Neuerschaffung im tausendjährigen Reich eventuell eine letzte Gelegenheit, sich zu bewähren, aber das ist eher ungewiss. Jetzt bringe ich wiederum einige Zitate, um dieses Verständnis Glaube und Werke zu belegen. Also keine vollkommene Erlösung, sondern Glaube und menschliche Werke. In dem Standardwerk der Zeugen Jehovas mit dem Titel Die Wahrheit, die zum ewigen Leben führt, ist Folgendes zu lesen. Auf Seite 51. Die lebendige Seele Adam, die das Leben der Menschheit verwirkte, war ein vollkommener Mensch. Für das, was Adam verlor, war eine andere Menschenseele, eine, die Adam entsprach, erforderlich. Eine Menschenseele, die ihr eigenes, vollkommenes Leben für die Menschheit opfern würde. Joseph Franklin Rutherford, der zweite Präsident der Wachturmgesellschaft, sagt, dass Jesus der größte Mensch war, der jemals auf Erden gelebt hat. Wunderbare Worte, aber es reicht eben nicht aus, liebe Freunde. Der einzige Vollkommene außer Adam. Und er schreibt wörtlich in seinem Buch Die Harfe Gottes, da Jesus ein vollkommener Mensch war, so hatte er die Macht, ein vollkommenes Menschengeschlecht hervorzubringen und mit diesem die Erde zu bevölkern. Charles Taze Russell, der Begründer, der Vorläufer der Zeugen Jehovas, der ernsten Bibelforscher, und früher hießen sie ja nur Tagesanbruchstudien, Bibelvereinigungen und so ähnlich, oder einfach nur Christen nannten sie sich ganz früher mal. Den Namen Zeugen Jehovas gibt es ja erst seit 1931, seit dem Kongress von Columbus. Aber Russell, der ja 1916 bereits starb, gibt in seinem Buch Der Plan der Zeitalter, Ausgabe 1912, Seite 154 folgende, ganz deutlich der Ansicht Ausdruck, dass das Lösegeld Christi für das Heil nicht ausreiche, indem er schreibt, das Lösegeld für alle, das von dem Menschen Christus Jesus gegeben wurde, gibt oder verbirgt keinem Menschen ewiges Leben oder ewiges Glück, sondern es gibt und verbirgt jedem Menschen eine zweite Gelegenheit oder ein anderes Gericht, ewiges Leben zu erlangen. Das gegebene Lösegeld entschuldigt die Sünde bei niemandem. Es sagt nicht, man solle die Sünder für Heilige ansehen und sie daraufhin in ewige Glückseligkeit versetzen. Es beseitigt allein die erste Verurteilung und ihre Strafe und rechnet den Sünder direkt oder indirekt als von jener Verurteilung und ihren Folgen befreit. Es stellt ihn wieder fürs Leben auf die Probe, in welcher sein eigener freiwilliger Gehorsam oder vorsätzlicher Ungehorsam entscheiden soll, ob er ewiges Leben haben kann oder nicht. Zitat Ende. Und noch ein letztes Zitat aus dem Buch wiederum, Die Wahrheit wird uns frei machen. Und da wird es jetzt gerade umgedreht, es wird gesagt, weil das Loskaufsopfer Christi nur eine begrenzte Wirkung hat. Deshalb kann und darf Jesus nur ein begrenzter Mensch eben sein. Da wird das Argument gerade nochmal rumgedreht. Das ist ganz interessant. Ich zitiere auf Seite 251. Um der Genauigkeit des vollkommenen Gesetzes Gottes zu entsprechen, musste Jesus ein vollkommener Mensch sein, nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie es gehört? Weil dieses Gesetz eben genauso ist, durfte er nicht mehr sein, also nicht Gott, aber auch nicht weniger als ein Mensch oder Engelwesen. So konnte er für die erlösungsbedürftige Menschheit, so heißt es weiter, sterben, nicht als ein Geistgeschöpf, sondern als ein vollkommenes menschliches Geschöpf. Aus diesen und anderen Gründen war Jesus nicht ein Gottmensch, denn das wäre mehr als der erforderliche Loskaufspreis. So wörtlich nachzulesen hier und weiter. Er hätte sein Leben nicht hingeben können, wenn er der unsterbliche Gott oder eine unsterbliche Seele gewesen wäre. Zitat Ende. Sie merken, der Neuplatonismus kommt genau wie bei Arius, das gestern ausgeführt, hier wieder mit hinein. Der Neuplatonismus, der sagt, Gott ist so groß, der kann gar nicht hier auf die Erde kommen und Mensch werden. Da können nur die Geschöpfe sein. Deshalb kann auch Jesus nur ein Geschöpf sein. Das ist nicht biblisch, sondern neuplatonisch. Nicht? Kommt also aus der griechischen Philosophie, wie sie in den ersten Jahrhunderten nach Christus auch im Gegensatz zum christlichen Glauben ausformuliert wurde. Gnostische Einflüsse letztendlich, um hier den Begriff zu gebrauchen. In der Schrift, du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, der Zeugen Jehovas, wird die alttestamentliche Talionsregel auf das Erlösungsopfer Jesu angewandt. Die Regel heißt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Ja, haben Sie vielleicht schon mal gehört, so als Strafe auch. Und deshalb wird gesagt, Jesus für Adam. Ja, Jesus war dem vollkommenen Adam gleich, nicht mehr und nicht weniger, wie eine Waage, wo sich die beiden Gewichte die Waage halten müssen. Jesus durfte also nicht schwerer sein, nicht mehr Gewicht haben als Adam. Den Rest müssen wir dann selber hinzutun. Ganz deutlich Russell nochmals, Charles Taze Russell in seinem Buch Der Plan der Zeitalter, Seite 242 folgender. Da schreibt er ein Gedicht. Er sagt, wenn wir weiterkommen wollen, so geht das nicht ohne Werke. Und er formuliert einen Liedvers, der den Blick völlig auf die Aktivität des Menschen richtet. Ich zitiere Russell. Denk nie, der Sieg sei dein, noch ruh zufrieden schon. Dein Werk wird nicht vollendet sein, bis du erkämpft die Krone. Zitat Ende. Aber ich werde gleich sagen, wie es im Neuen Testament heißt. Denk nie, der Sieg sei dein. Der Sieg ist aber unser, den hat Jesus vollbracht. Jesus ist Sieger, aber dazu gleich noch mehr. Im Wachturm vom 15. Februar 1983 werden die Werke nochmals genannt, die zusätzlich zum Loskaufopfer Christi zu vollbringen sind. Die Lehre über den wahren Gott in sich aufnehmen, Gottes Gesetzen gehorchen, mit Gottes Kanal, also der Wachturmgesellschaft, verbunden bleiben, das gehört auch zu den rettenden Werken. Das wird ganz wichtig bezüglich der Ekklesiologie. Rettung nur in Verbundenheit mit der Wachturmgesellschaft. Und loyal sein Königreich anderen verkündigen, Jehovas Königreich verkündigen. Da werden ja auch Bücher geführt, es muss genau aufgelistet werden, wie viele Stunden man abgeleistet hat. Ist also keineswegs so freiwillig, wie vielleicht manche denken. Es muss Buch geführt werden über die geleisteten Einsätze. Ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Monat, mindestens, ich glaube mal 50 Stunden, was im Monat, ich habe es mal irgendwo auch genau zitiert, ich könnte nochmal nachschauen. Aber jedenfalls die große Stundenzahl, die vollbracht werden muss. Und dann muss man fast jeden Abend irgendeine Veranstaltung besuchen, dass man auch ja keinen Kontakt mehr so mit anderen Vereinigungen, Gesellschaften und so hat. Also Sie sehen, das Opfer Jesu hat nur eine begrenzte Wirkung in Ihren Augen. Und wie ist es nun aber in der Bibel? Zunächst einmal, diese Lehre ist, kann man bezeichnen als Synergismus, was die Zeugen Jehovas vertreten. Das heißt Zusammenwirken von Glauben und Werken. Synergeo, zusammenwirken. Das heißt also, Gott tut einen Teil und der Mensch tut einen Teil. Und beide Teile zusammen bewirken die Erlösung. Aber, liebe Freunde, es ist ganz egal, ob ich sage, Gott tut 50% und der Mensch 50% oder Gott tut 99% und der Mensch 1%. egal wie viel Prozent, darauf kommt es nicht an. Wenn behauptet wird, Jesus hat nicht alles vollbracht, dann bleiben wir verloren letztendlich. Weil selbst wenn wir nur 1% tun müssten, das könnten wir von unserer menschlichen Natur aus gar nicht, von unserer verderbten menschlichen sündigen Natur. Nein, Gott sei Dank ist es anders. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha alles für unsere Erlösung getan. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 1, Vers 7, 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist ein für alle Mal in das Heilige hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Er ist am Ende der Zeiten einmal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Wir sind ein für alle Mal geheiligt durch das Opfer des Leibes Christi, der ein Opfer für die Sünden geopfert hat. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Hebräer 9, Vers 12 und 26, Hebräer 10, Vers 12 und 14, habe ich gerade zitiert. Ein für alle Mal, vollkommen, es ist vollbracht. Und dann der Römerbrief. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, Vers 23, 24 und 28. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2, Vers 8 und 9. Ich könnte jetzt stundenlang fortfahren, die Erlösungsgnade unseres Heilandes zu rühmen. Aber ich denke, es dürfte uns bekannt sein aus der Heiligen Schrift. Nun, wo haben jetzt die Werke ihren Platz? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, die Werke haben ihren Platz. Aber wie ich immer wieder betone, niemals als Voraussetzung der Erlösung, sondern als Folge des Heils. Aus Liebe und Dankbarkeit zum Heiland, Jesus Christus, zu Gott, unserem Herrn, tun wir diese Werke. Folge und nicht Bedingung des Heils. Und nun muss ich noch eingehen auf Römer 5, Vers 12 bis 21, wo ja vom ersten und zweiten Adam die Rede ist, bevor ich dann nach der Halbzeit noch auf die Frage, gibt es eine Hölle oder nicht, eingehe, die vielleicht uns ja auch bewegt. Nicht? Wie ist es denn dann mit dem ewigen Leben und der ewigen Verdammnis, dem Gericht? Dann lesen wir einmal Römer 5, ab Vers 12. Ich lese selber, damit es auch besser hier zu hören ist, auf der Kassette dann. Römer 5, Vers 12 bis 21. Es wird ja immer wieder gesagt, Jesus sei der zweite Adam und eben nicht mehr und nicht weniger. Da heißt es nun, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und es verhält sich mit der Sünde durch den einen nicht wie mit dem Geschenk. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Sie werden doch merken, warum ich das so betone. Also, wie es nun durch die Übertretung des einen, also Adams, zur Verurteilung aller Menschen kam, so kommt es auch durch das gerechte Tun des einen, Jesus Christus, für alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit Römer 5. Nun frage ich euch und Sie, ist es nun so, dass die Sünde Adams genau gleich ist wie die Gnade Jesu Christi, oder gibt es hier doch einen Unterschied, wenn man das mal richtig hört und liest? Ein ganz gewaltiger, unvergleichlicher Unterschied. Es heißt nämlich, aber nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn an eine Sünde viele gestorben sind, so ist vielmehr im Griechischen polomalon Gottes Gnade und Gabe vielen überschwänglich widerfahren durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Das heißt also, die Gnade hat ein unvergleichliches Übergewicht über die Sünde. Und es ist gerade nicht die Talionsregel. Es gab ja auch viele Spaltungen. Die Raseliten, die sind ja heute nicht bei den Zeugen Jehovas, sondern anderswo. Tagesanbruch, Studienbibelvereinigung, wie es alles sich nennt. Es gibt auch mindestens 20 Splittergruppen. Kann ich jetzt nur andeuten. Jedenfalls war es ein Ausgangspunkt, dass er die Lehre von der ewigen Höllenqual ablehnte. Das war ihm zuwider, auch aus humanistischem Empfinden und ähnlichem. Und so sympathisierte er mit den Adventisten, die das ja auch ablehnen. Diese Lehre, was ich jetzt darstelle, berührt sich sehr stark auch mit der Sicht der Adventisten, leider. Obwohl Adventisten ja an der Dreieinigkeit Gottes festhalten, auch Jesus als Gott anerkennen, also es sind Unterschiede. Aber sie haben die Annihilationslehre, die Lehre von der Vernichtung nach dem Tod. Das ist gemeinsam, leider. Müssen Sie vielleicht auch wissen. Zumal ja die Adventisten heute auch in der evangelischen Allianz anerkannt sind als christliche Gruppierung. Das ist so im grauen Grenzbereich, würde ich sagen, ja, zwischen Sekte, Freikirche, wenn man so will, bei den Adventisten. Immerhin halten sie an der Dreieinigkeit Gottes fest. Aber jedenfalls, das trifft also auch diese Frage. Und auch bei manchen Evangelikalen ist diese Lehre eingeflossen, dass es keine ewige Verdammnis gäbe und auch keine Hölle in dem Sinne, dass der Mensch vernichtet wird nach dem Tode. Es gibt viele Variationen, was das ewige Dasein angeht oder das Dasein nach dem Tode. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Wir wissen letztendlich auch nicht alles darüber, ist ganz klar. Aber aus der Bibel kann man doch manches erkennen. Ich habe auch eine gewisse Offenheit in diesen Erkenntnisdingen, die dann jenseits unseres Begreifens stehen. Aber das, was eindeutig ist, das dürfen wir auch eindeutig sagen. Nun also, die Hölle sei ein Ort der Ruhe, wird in den Wachturmschriften gesagt. Es existiert keine Hölle im traditionellen Sinne. Kein Mensch wird ewig im Höllenfeuer gepeinigt werden. Hölle ist ein Ort der Ruhe, des Schlafes, letztlich identisch mit dem Grab. Die Neue Weltübersetzung formuliert Gedächtnisgruft. Die Menschen und Dämonen, die sich gegen Jehova entschieden haben, werden nicht ewig gequält, sondern einfach vernichtet. Aus. Sense. Rutherford zum Beispiel nennt Gründe des Humanismus dagegen, das sei, man kann sich das so vorstellen, dass ein liebender Gott so etwas tue und so weiter, also humanistische Beweggründe, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, denn entscheidend muss bleiben, was die Bibel dazu sagt. Alle menschlichen Sehnsüchte, Empfindungen können nicht ausschlaggebend sein, sondern als Christen sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, entscheidend bleibt das Wort Gottes. Ich bringe übrigens jetzt gerade ein neues Buch aus, was Heinrich Jochums geschrieben hat in den 60er Jahren, aus aktuellem Anlass, weil auch in evangelikalen Kreisen die Diskussion läuft, ist die Bibel Gottes Wort oder enthält sie Gottes Wort? Wir haben dem Buch den Titel gegeben, die Bibel ist Gottes Wort, wird so Gott wie nächste Woche erscheinen, im Verlag für reformatorische Erneuerung. Ich kann Ihnen dazu noch mehr sagen, wenn Sie es interessiert. Aber jedenfalls, das Wort Gottes bleibt maßgebend. Nicht menschlich-humanistisches Denken. Nun, was heißt eigentlich Hölle? Das ist ja ein Begriff, der in den Ursprachen verschiedene Wurzeln oder zugrunde liegende Wörter umfasst. Eine Zusammenfassung verschiedener griechischer Begriffe. Es gibt also die Begriffe Abyssos, Hades oder hebräisch Sheol und Gehenna. Abyssos ist der Abgrund, die Unterwelt, insbesondere als Gefängnis bestrafter Dämonen verstanden. Lukas 8, 31, Offenbarung 9, 1 und 2. Sheol, hebräisch, oder Hades auf griechisch, ist der vorläufige zwischenzeitliche Aufenthaltsort der immateriellen Persönlichkeit bis zur Auferstehung nach dem Tod. Man kann es auch als Seele bezeichnen, wobei dieser Begriff sehr missverständlich ist in der Philosophiegeschichte. Ich spreche von der immateriellen Persönlichkeit, die also nicht mehr den irdischen Leib hat, ihres irdischen Leibes entkleidet ist, wie Paulus schreibt, und eben aber weiter existiert bis zur Auferweckung am jüngsten Tag und darüber hinaus. Die Stellen, die das deutlich machen, werde ich noch darstellen. Die Zeugen Jehovas bestreiten die Weiterexistenz dieser immateriellen Persönlichkeit nach dem Tode. Aber es ist die Rede von Sheol oder Hades als diesem Zwischenzustand, wie man auch sagen kann, bis zur Auferweckung, oder auch Schoß Abrahams, Lukas 16, 22, Paradies, Lukas 23, Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, geh auf die Stelle noch ein und so weiter. Und dann gibt es die Gehenna. Gehenna als den endgültigen Bestimmungsort für die Verlorenen, die endgültige Feuerhölle. Benannt übrigens nach dem aramäischen Gehinam, dem Tal Hinnom im Süden Jerusalems, in dem bis zur Zeit des Königs Josia Kinderopfer durch Verbrennen dargebracht wurden. Die wurden hier dem Moloch geopfert, ganz schreckliche. Heute haben wir ja auch Kinderopfer, jedes Jahr 300.000 durch Abtreibung. Und wenn man dagegen protestiert, wird man eingesperrt, wie Dr. Lerle in Nürnberg. Ja. Also Gehinam, da wurden Kinderopfer gebracht im Tal Hinnom durch Verbrennen. Und das galt als Stätte des göttlichen Gerichts. Als Stätte des göttlichen Gerichts. Im theologischen Begriffslexikon zum Neuen Testament werden Hades und Gehenna so definiert und unterschieden. Ich zitiere: Für das Neue Testament ist die Gehenna eine präexistente Größe, ein feuriger Abgrund. Sie ist der Ort der endzeitlichen Strafe nach dem jüngsten Gericht, die ewig dauert. Die Bibelstellen lasse ich jetzt mal weg, die hier alle genannt sind. Es gibt etliche Stellen. Es werden, so heißt es weiter, Leib und Seele in ihr gerichtet. Sie ist zu unterscheiden vom Hades, der in der Zeit vor der Auferstehung die Seelen der Verstorbenen beherbergt. Zitat Ende. Nun, die Zeugen Jehovas nehmen formal eine ähnliche Unterscheidung vor, wenn sie schreiben: Hades, oft mit Hölle übersetzt, bezeichnet jenen Todeszustand, aus dem eine Auferstehung stattfinden wird. Gehenna jedoch bezeichnet einen Zustand, aus dem keine Auferstehung sein wird. Zitat Ende. So Rutherford in seiner Schrift Schöpfung. Aber nur formale Ähnlichkeit. Inhaltlich ist was ganz anderes gemeint. Und zwar deuten die Zeugen Jehovas die Begriffe Hades, Gehenna, Hölle, Feuersee und so weiter. Wie? Was meint ihr, wie sie deuten? Symbolisch natürlich. Das, was nicht passt ins Weltbild, wird symbolisch, allegorisch gedeutet, nicht wörtlich genommen. Hades und Gehenna sind für sie keine Orte der zwischenzeitlichen, Hades, oder endgültigen Qual, Gehenna, sondern sie sind, ja, also Hades oder Sheol, ein Zustand der Bewusstlosigkeit, das Grab, die Gruft, die Grube oder Tiefe, also im Grunde liegt man da im Grab, und die Gehenna ist der Zustand vollständiger Vernichtung, aus dem es keine Auferweckung oder Auferstehung geben wird. Da ist gar nichts mehr vorhanden, auch keine Qual. So heißt es in der Wachturmschrift: Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, folgendermaßen, ich zitiere: Das hebräische Wort Sheol und das griechische Wort Hades bezeichnen eindeutig das Grab. Was ist dann die Gehenna? In den hebräischen Schriften ist die Gehenna das Tal Hinnom. Hinnom war der Name eines Tales vor den Mauern Jerusalems, wo die Israeliten ihre Kinder im Feuer opferten. Später ließ der gute König Josia das Tal für diesen schrecklichen Brauch ungeeignet machen. Es wurde zu einer gewaltigen Mülldeponie. Als Jesus auf der Erde lebte, war die Gehenna somit der Müllabladeplatz Jerusalems. Durch die Hinzufügung von Schwefel unterhielt man dort Feuer, um den Abfall zu verbrennen. Jesus benutzte die Gehenna somit als ein passendes Sinnbild für vollständige und ewige Vernichtung. Seine Zuhörer konnten verstehen, dass diejenigen, die in die Gehenna kämen, ähnlich wie Abfall für immer vernichtet werden. Also man kann sagen, eine Art Müllverbrennungsanlage. Der Feuersee hat eine ähnliche Bedeutung wie die Gehenna. Er bedeutet nicht Qual bei Bewusstsein, sondern ewigen Tod und Vernichtung. Zitat Ende. Nun, ist das wirklich so? Sind es Symbolbegriffe oder handeln sie von einer Wirklichkeit jetzt und in zukünftiger Zeit? Ist die Hölle ein Ort der Ruhe, der Hoffnung, wie die Wachturmschrift Gott bleibt wahrhaftig ein Kapitel überschreibt? Oder ist sie ein Ort des Heulens und Zähneklapperns, wie es Jesus mehrmals formuliert? Zunächst ist festzustellen, dass die Begriffe Sheol und Hades nicht das Grab bezeichnen, sondern die Unterwelt als Aufenthaltsort der Toten, das Totenreich, so im ganzen Alten und Neuen Testament festzustellen. Die Begriffe für Grab sind im Hebräischen nicht Hades oder Sheol. Hades ist ja der griechische Begriff. Nicht Sheol oder Hades, sondern im Hebräischen Keber für Grab und im Griechischen Taphos oder Mnemäon. Taphos, Mnemäon, aber niemals Hades oder Sheol. Die Sheol unterscheidet sich unter anderem dadurch vom Grab, dass sie sich in sehr großer Tiefe befindet, 5. Mose 32, Vers 22 und andere Kapitel, dass sie durch Tore verschlossen ist, andere Verse auch, Psalm 9, Vers 14 und andere Verse und Stellen, vergleiche auch Matthäus 16, Vers 18, dass man in sie hinabsteigen oder hinabfahren kann, 1. Mose 37, 35 und andere Stellen, während man in das Grab hineingelegt wird. Da fährt man nie hinab ins Grab selber. In der Sheol herrscht zwar Weltvergessenheit, aber niemals Bewusstlosigkeit, sondern Wahrnehmungsfähigkeit und auch Aktivität. Entsprechende Bibelstellen mögen zwar bildhafte Elemente im Blick auf einige Details enthalten, aber die Gesamtdarstellung berichtet als Ganzes von einer wirklichen Existenz nach dem Tode. Also zum Beispiel, wenn die Zunge gekühlt werden soll, des reichen Mannes beim armen Lazarus, Lukas 16, kann diese Zunge ja im leibfreien Zustand sinnbildlich gemeint sein. Einfach diese Qualen, aber dass eine Existenz vorhanden ist nach dem Tode, das geht unzweifelhaft aus dieser Stelle hervor, auf die ich auch noch eingehe gleich. Nun, soweit zu Sheol und Hades, einige Bemerkungen. Nun aber noch entscheidender die Frage Gehenna, die ewige Feuerhölle. Gibt es die oder gibt es die nicht? Was meint ihr denn? Ja, wobei Feuer natürlich vielleicht nicht im irdischen Sinne zu verstehen ist, aber ewiges Getrenntsein, ewige Qual in diesem Sinne. Aber dass eine Qual ist, das machen folgende Stellen ganz deutlich. Wir wünschen uns nicht, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber wir müssen die Realität zur Kenntnis nehmen. Gehenna als endgültiger Bestimmungsort der Verdammten, die Jesus als den Sohn Gottes, den einzig gezeugten Sohn Gottes, abgelehnt haben. Und zwar wird diese Realität im Neuen Testament folgendermaßen gekennzeichnet, durch folgende Eigenschaften. Dort herrschen Heulen und Zähneklappern. Matthäus 8, Vers 12 und viele, viele weitere Verse. Ich nenne immer nur einen Vers stellvertretend jetzt. Finsternis, Matthäus 22, Vers 13 und andere. Feuer, Matthäus 3, Vers 10 und anderes. Ewiges Feuer, Matthäus 18, Vers 8. Feuer und Schwefel, Offenbarung 14, Verse 9 folgende. Ein Feuersee, Offenbarung 20, Vers 14 folgender. Ein Feuer- und Schwefelsee, Offenbarung 20, Vers 10. Ein feuriger Pool, Offenbarung 19, Vers 20. Ein Feuerofen, Matthäus 13, Vers 41 folgender. Die Strafe ewigen Feuers, Judas 7. Unauslöschliches Feuer, Markus 9, Verse 43 folgende. Der nicht sterbende Wurm, Markus 9, Vers 48. Qual, Offenbarung 14, Vers 11. Liebe Freunde, selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Charakterisierungen ganz oder teilweise bildlich zu verstehen sein sollten, Wurm und Feuer und was auch immer, so sind doch entsetzliche Wirklichkeiten erkennbar, nämlich Gottesferne, Finsternis und quälende Schmerzen. Die drastischen Hinweise auf quälende Schmerzen lassen sich nach meiner Ansicht nicht vereinbaren mit einer Auslöschung oder Vernichtung der Existenz nach dem Tod. Wie könnten quälende Schmerzen da sein, wenn der Mensch ausgelöscht ist? Ein Wurm, der ewig weiter frisst, nicht stirbt, ein Feuer, das unauslöschlich ist. Nicht der Mensch wird ausgelöscht, sondern das Feuer ist unauslöschlich, so ist es formuliert. Es wird auch vertauscht und verwechselt. Topyr to asbeston im Griechischen. und der Wurm, der nicht stirbt, hos collex u teleuta, ohne Ende. Und vor allem ist die Rede von Aionios, ewig, ewige Dauer. Auch in christlichen Kreisen viel diskutierter Begriff. Ich möchte nur Folgendes dazu sagen. Was heißt äonisch? Was heißt Aion? Ist das eine absolute Ewigkeit oder ist es nur ein bestimmter Zeitabschnitt? Nun, es kann beides sein, aber wir müssen den Zusammenhang berücksichtigen. Bezüglich der ewigen Verdammnis handelt es sich nach meinem Bibelverständnis um einen nicht endenden Zustand, ewig wirklich im geläufigen Sinne. Ja, ja, richtig gesagt, von Aion zu Aion, von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt, also in ewigem Zustande. Und nun aber, erstens wird das Wort so verwendet im Neuen Testament, wie man auch aus griechischen Wörterbüchern eruieren kann. Und zum Zweiten ist Folgendes für mich ganz eindrücklich gewesen. Der Begriff Aionios im Sinne von ewig wird verwendet 64 Mal, glaube ich. Warten Sie mal. Ja, 64 Mal in Bezug auf himmlische, göttliche und selige Wirklichkeiten. Beispiele. Der ewige Gott, oder will jemand sagen, Gott sei nicht ewig im absoluten Sinne? Hotheos, ho aionios. Seine ewige Macht, der ewige Geist, das ewige Leben. Wünscht sich niemand das ewige Leben, soll es nur ein bestimmter Zeitabschnitt sein? Das ewige Evangelium, das ewige Reich, das ewige Heil, die ewige Erlösung, der ewige Bund, das ewige Erbe, die ewige Herrlichkeit, der ewige Trost, die ewigen Hütten, die ewigen Zeiten, die ewigen unsichtbaren Dinge und so weiter. 64 Mal im Blick auf positive geistliche Wirklichkeiten, die ohne Ende sein werden. Vor allem der ewige Gott und das ewige Leben. Und nun findet der Begriff Aionios 7-mal Anwendung auf Kennzeichen der Verdammnis. Und zwar, die stellen das nicht jetzt weg, aber es ist das ewige Feuer, die ewige Pein, das ewige Gericht, das ewige Verderben. An 7 Bibelstellen kommt das vor, diese Kennzeichnungen. Also ewiges Feuer, ewige Pein, ewiges Gericht und ewiges Verderben. Matthäus 18, 8, 25, 41, Judas 7 und andere Stellen habe ich auch schon genannt. Sollte also ewig einmal im Sinne unbegrenzter Dauer sein, wenn es um positive Dinge geht und wenn der gleiche Begriff verwendet wird im Blick auf negative Sachverhalte, auf Verdammnis, sollte er da nicht unaufhörlich ebenso bedeuten? Also schon eine Sache auch der Logik, wenn man so will, dass dieser Begriff nicht was ganz anderes bedeuten kann, wenn es plötzlich nur die negativen Begleitsubstantive sind. Also ewig im Sinne einer Dauer ohne Ende. Wir wünschen uns das nicht, aber wir müssen es einfach zur Kenntnis nehmen, wie ernst hier auch das Gericht Gottes sein kann für die, die verloren gehen. Und nun wird ja von den Zeugen Jehovas gesagt, mit dem irdischen Tod erfolgt die Vernichtung des Menschen. Aber wie erklären sich denn dann folgende Stellen, die ich jetzt abschließend noch kurz betrachten möchte? Wie können denn bei der Verklärung in Matthäus 17, Vers 1 bis 8, den Jüngern, wer war es, Johannes, Petrus und Jakobus, auf dem Berg der Verklärung, man nimmt an, es ist der Tabor, ich war da auch schon mal drauf, ein sehr schöner Berg, Jerusalem, mit der Kirche der Verklärung. Wie können denn auf diesem Berg Mose und Elia erscheinen zwischen ihrem irdischen Tod und der Auferstehung beim jüngsten Gericht, wenn sie nicht in dieser Zeit existent sind, existieren? Es wird zwar behauptet, es sei eine Vision und ähnliches, aber selbst wenn es so gewesen wäre, würde Jesus niemals etwas vorspiegeln seinen Jüngern, wenn nicht wirklich existente Gestalten hier auftreten würden, Mose und Elia. Eine Schauung, die ihnen geschenkt wurde durch den Herrn in die himmlische Welt. Auch Samuel, ja, das ist ein negatives Beispiel mit der Hexe, dass er heraufsteigt. Wobei auch diese Stelle ja diskutiert wird, aber es könnte sein wirklich, dass Samuel hier erschienen ist. Ja, genau, deshalb wird auch beschrieben, er wollte Hütten bauen. Bei einer Vision wäre das nicht möglich gewesen. Es kommt zwar einmal der Begriff Erscheinung hier vor, aber es ist eine Realität gewesen. Und dann, wie könnte der Apostel Paulus sagen, er wünsche sich abzuscheiden und bei Christus zu sein und nicht entkleidet, sondern überkleidet, also verwandelt zu werden, in Philipper 1, Vers 23 und 2. Korinther 5, Vers 4, wenn sich nicht unmittelbar an seinen irdischen Tod eine Weiterexistenz anschlösse? Wie könnten die getöteten Zeugen Jesu Christi unter dem himmlischen Altar Gott um sein Eingreifen bitten? Und wie könnte ihnen geantwortet werden in Offenbarung 6, Vers 9 bis 11? Sie sollten noch eine kurze Zeit abwarten, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet sind. Wie könnte das zu den Zeugen, den Märtyrern unter dem Altar gesagt werden, die schon getötet sind, wenn es keine Existenz zwischen irdischem Tod und jüngstem Gericht geben sollte? Man bedenke den Zeitpunkt. Sie sind unter dem Altar Gottes und sagen, wir können ja mal die Stelle mal lesen, Offenbarung 6, 9 bis 11. Und zwar lesen wir es mal ab, Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Sie waren also tot, ja? Und jetzt die Frage, existieren sie oder existieren sie nicht zwischen Tod und jüngstem Gericht? Lesen wir weiter, Vers 10. Und sie riefen, wie können Tote denn rufen? Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also das ist gesprochen, wo die anderen Menschen noch auf Erden wohnen, und zwar ihre Peiniger. Also unmittelbar nach dem Tode schon rufen sie zum Herrn, wann rächst du denn unser Blut? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Wie könnte das denn Menschen gesagt werden, die überhaupt nicht existieren, die vernichtet sind? Verstehen Sie, was ich sagen will? Was störst du mich in meiner Ruhe? Ja. Und noch ein letztes. Wie könnte Jesus dem Verbrecher am Kreuz zurufen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein? Lukas 23, 43. Und wie könnte er in Lukas 16, Vers 19 bis 31 sogar den nachtodlichen Zustand beschreiben, wenn es das alles gar nicht gäbe? Gleichnis hin oder her, aber es geht hier um den nachtodlichen Zustand. Und auf diese zwei Stellen, Lukas 16 und Lukas 23, wollte ich jetzt abschließend eingehen. Wie viele Minuten bleiben denn noch? Ja. Also lassen Sie mich darauf noch eingehen als zwei Beispiele der Auslegung. Und Sie sehen da nochmals, noch etwa 10 Minuten, für jede Stelle 5 Minuten, wie die Zeugen Jehovas nun Probleme kriegen, diese Stellen auszulegen und zu ändern. Lukas 16, 19 bis 31 ist das sogenannte Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Und nur mal einige Verse daraus. Lukas 16, ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, wie kann er denn das, wenn es gar keine Weiterexistenz gibt? Als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort zu uns herüberkommen wollen. Und so weiter. Nun, selbst wenn hier Symbole enthalten sind, ich habe schon erwähnt, vielleicht die Kluft oder das Feuer, so ist aber doch das Ganze eine Erzählung, wie es nach dem Tode aussieht. Selbst wenn es ein Gleichnis wäre, was gar nicht sicher ist, denn es ist die einzige Geschichte gleichnisartiger Art, wo ein Eigenname vorkommt, Lazarus. So kann der Herr uns doch nicht betrügen, wenn er solche Gleichnisse erzählt, sondern er geht immer von realistischen Dingen aus. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, realistische Schilderung, wie es ja tausendmal vorkommt jeden Tag, dass Menschen verloren gehen, vielleicht auch wieder umkehren. Oder verlorene Groschen. Das sind immer reale Dinge des alltäglichen oder auch des jenseitigen Lebens. Also ich streite jetzt nicht über die Frage, ist es ein Gleichnis oder nicht. Tatsache ist, der Herr Jesus Christus erzählt hier von nachtodlichem Zustand und zeigt den Ernst der Lage auf. Und die Wachturmgesellschaft hat auch große Probleme, das symbolisch umzudeuten. Ich führe es jetzt nicht auf, ich habe es in meinem Buch ausführlich dargestellt. Es gibt 5 verschiedene Umdeutungsversuche dieser Stelle im Lauf der Wachturmgeschichte, die sich untereinander auch noch widersprechen. Aber alles symbolisch natürlich. Von Russell, von Rutherford, von 1942, 1946 und 1968 verschiedene Deutungen. Es wird hier von einer Hiob-Klasse geredet und Feinden der Theokratie und alle möglichen. Ich erspare Ihnen jetzt diese symbolischen Deutungen. Aber hier steht ein nachtodliches Erlebnis. Jesus gebraucht also die Jenseitsvorstellungen vom Scheol aus alttestamentlich-jüdischer Tradition, um die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Umkehr zu Gott bei Lebzeiten zu illustrieren. Aber damit eben setzt er sie als Wirklichkeit voraus. Er, der die Kenntnis von Ewigkeit her hat, über das, was nach dem Tode auch geschieht. Und nun noch Lukas 23, Vers 43. Damit bin ich jetzt gleich am Ende. Lukas 23, Vers 43. Sie wissen, es spielt am Kreuz, nicht am Pfahl übrigens. Es ist von mehreren Nägeln die Rede, sodass eindeutig ist, dass es eine Kreuzigung war und kein Pfahl, wo nur ein Nagel in der Hand ist. Es gibt ja auch eine Stelle im Johannesevangelium, die kann ich gern raussuchen, wenn Sie die Frage nochmal haben. Also als Jesus hier am Kreuz hängt, links und rechts ein Verbrecher, der eine bekehrt sich noch, der andere nicht. Und zu demjenigen, der noch zum Heiland umkehrt und zu ihm spricht, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Zu ihm antwortet nun Jesus in Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, die Wachturmgesellschaft übersetzt das anders. Ich lese mal aus der Neuen Weltübersetzung. Lukas 23, Vers 43. Da wird übersetzt, und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Die Kommafrage, ja, Sie haben es erkannt, das Problem. Ja, ja, ich weiß, es gab kein Komma. Und deshalb entscheidet der Textzusammenhang. Siehst? Er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Nun, was ist hierauf zu antworten? Es wird deshalb so übersetzt, weil man die unmittelbare Weiterexistenz nach dem Tode bestreitet. Der griechische Urtext, wie ihr richtig seht, hatte keine Satzzeichen. Das ist richtig. Deshalb muss sich die Deutung, die Bedeutung aus dem Textzusammenhang ergeben. Was wollte Jesus sagen? Wollte der Evangelist, der das nun schildert, die Betonung darauf legen, dass Jesus dem Verbrecher am Tag ihres gemeinsamen Sterbens ein Leben im Paradies in ferner Zeit zuspricht? Oder wollte er das sofortige Eingehen in den Zustand des seligen Paradieses hervorheben? Da möge sich jetzt mal jeder seine Gedanken machen. Aus dem Textzusammenhang, so denke ich, ergibt sich zweifellos das Letztere. Denn vorher sagte der Verbrecher zu Jesus, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Vers 42. Das heißt, der Glaube an das in der Endzeit aufgerichtete Königreich Gottes war im Judentum sehr verbreitet. Demgegenüber betont Jesus in unvergleichlicher Vollmacht, wahrlich, ich sage dir, heute schon wirst du mit mir im Paradiese sein. Zwar noch nicht im ewigen Königreich, aber doch im Zwischenzustand der Seligen, also im Paradeisos, zwischen irdischem Tod und jüngstem Gericht. Der Bibelausleger Theodor Zahn, ein gläubiger Ausleger, schrieb, Jesus spricht hier nach der Weise der Rabbinen seiner Zeit von dem Zustand, in welchen die Seelen der Frommen im Augenblick des Sterbens eintreten, als einem Weilen im Paradiese, dem Gan Eden, ohne damit diejenige Seligkeit und Herrlichkeit vorwegzunehmen, welche erst im zukünftigen Gottesreich der vom Tode auferstandenen Frommen wartet. Und diese Deutung nun, liebe Geschwister und Freunde, wird unterstützt durch die inhaltlich ähnliche Stelle Johannes 11, Vers 23 bis 26. Jetzt mache ich doch mal zu.
Ja, schon sehr anstrengend gegen diesen Autolärm, andere sprechen immer.
Wird also gestützt durch die inhaltlich ähnliche Stelle Johannes 11, 23 bis 26. Auch Maria spricht dort Jesus gegenüber von der Auferstehung am jüngsten Tag. Es geht um den Tod des Lazarus und seine Auferweckung. Und wir können es ja auch mal aufschlagen. Johannes 11, 23 bis 26. Also der biblische Gesamtkontext ist ja bedeutsam. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen, der Lazarus. Also ein anderer Lazarus jetzt wie in Lukas 16, nicht, dass sie es verwechseln. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag, am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und glaubt an mich, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie seht, auf das Hier und Jetzt ist auch hier betont, nicht erst am jüngsten Tag. Ich bin, sagt Jesus, ich, der ich hier vor dir stehe, jetzt schon. Und so auch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist das eine Argument, dass dieses Heute sich auf den gleichen Tag bezieht und nicht ich sage dir heute, sondern heute wirst du sein. Das weitere Argument ist der Gebrauch des griechischen Wortes Semeron, also heute in der Bibel und gerade im Lukas-Evangelium. Kommt dieser Begriff heute noch an anderen Stellen vor im Lukas-Evangelium? Denken Sie mal nach. Heute ist euch der Heiland geboren. Und gibt es noch weitere Stellen? Ja, das ist jetzt, glaube ich, Johannes, aber auch gerade in Lukas gibt es noch mehr Stellen. Nun, es gibt die Stellen, heute ist euch der Heiland geboren, Christus, der Herr, Lukas 2, Vers 11. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, Zachäus. Heute muss ich in deinem Haus einkehren, Lukas 19, Vers 5 und Vers 9. Heute haben wir Ungeheuerliches gesehen, Lukas 5, Vers 26. Heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt, Lukas 4, Vers 21. Also das Ganze, man kann sagen, Evangelium des Lukas ist ein Evangelium des Heute, der Heute-Theologie, kann man fast sagen. Die Betonung liegt auf dem Hier und Jetzt. Christus ist da. Der Erlöser, der Heilskönig ist gekommen. Und deshalb, ganz klar, es gibt nie eine andere Stellung von heute in Lukas. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und noch ein Argument. Es wird gesagt, wahrlich, ich sage dir heute, gibt es an irgendeiner Stelle eine solche Zusammenstellung? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute? Nee, es heißt immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder ich sage dir. Und dann kommt der Satz an allen anderen Stellen, wo dieses Amen, Amen, wahrlich, wahrlich auftritt. Also Sie sehen, so muss man den Zusammenhang berücksichtigen. Und hier werden ein Beispiel, wie Dinge willkürlich umgedeutet werden, bloß weil es nicht ins Weltbild passt. Es gibt also nach biblischer Lehre eine Unsterblichkeit des Menschen nach dem Tode. Das schließt aber natürlich die Auferstehung am jüngsten Tage nicht auf, sondern gehört zusammen. Das heißt, sehen viele Christen so, nicht alle, es wird auch diskutiert, ich weiß, aber dass zuerst der Zwischenzustand kommt, eine Art leibfreier Zustand und dann am jüngsten Tag das Endgericht, die Auferweckung, die einen zum Heil, die anderen zum Verdammnis. Das ist nicht zu verwechseln mit der platonischen Lehre von der Unsterblichkeit, wo die Seele einfach weiter existiert, ohne besondere Unterscheidung zwischen Geretteten und Verlorenen. Das wäre heidnische Lehre. Sondern die Bibel spricht hier von einem doppelten Ausgang. Ewiges Leben in Seligkeit für die, die Jesus Christus angenommen haben als ihren Herrn und Heiland, und ewige Verlorenheit für die, die ihn ablehnen. Möge der Herr schenken, dass wir diese Erlösung, die vollkommene Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, annehmen, damit wir gerettet sind und den Herrn in Ewigkeit schauen dürfen. Amen. Nun lasst uns beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du das vollkommene Erlösungsopfer vollbracht hast am Kreuz auf Golgatha. Und wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an deiner vollkommenen Gerechtigkeit, die du für uns erworben hast. Herr, schenke das jedem, der heute hier ist, dass wir dich einmal schauen in deiner Herrlichkeit, wenn wir in dein Reich kommen. Und dass wir schon unmittelbar nach dem Tode in deinem Schoße ruhen dürfen, Herr, und ja, auf das ewige Heil dann auch warten, das sich fortsetzt in Ewigkeit. Herr, reise noch viele Menschen heraus aus der Verlorenheit, die verblendet sind, die dich nicht als den wahren Gott und Heiland anerkannt haben. Hilf du ihnen, auch bei den Zeugen Jehovas. Herr, sie liegen uns am Herzen, sie tun uns leid, Herr, und wir möchten sie zu dir hinlieben, wenn wir es nur können, Herr, und bitten dich einfach, dass du auch zu ihren Herzen redest, auch falls jemand diesen Vortrag noch irgendwo und irgendwann hören sollte. O Herr, es rührt uns und es bewegt uns, dass so viele Menschen auf dem Weg fern von dir sind, auch wenn sie sich für so fromm halten. Und fang du bei uns an, Herr, dass wir in deiner Demut, Liebe und Gnade bleiben, dass wir uns nie über andere stellen, sondern einfach dich verkündigen in deiner Retterliebe, in deiner Barmherzigkeit. Und so segne uns jetzt auch an diesem Tage und lass uns in froher Gemeinschaft untereinander auch weitergehen. Und wenn jetzt noch Gespräche sind, schenke du, dass sie sachlich, liebevoll und ja von deinem Wort her geprägt sind. Wir danken dir und rühmen deinen Namen. Amen.